Freitag vor einer Woche habe ich angefangen, das Notebook von meinem Bekannten Bernd von Windows 7 auf Windows 10 umzustellen. Für Windows 7 gibt es ja ab sofort keine Sicherheitsupdates mehr, sodass jeder solche Computer spätestens jetzt ein Upgrade auf Windows 10 bekommen sollte. Das ist übrigens immer noch kostenlos möglich. Tja, da ich beruflich Computerexperte bin, sollte dies für mich wohl ein leichtes sein, oder? Das hatte ich auch gedacht. 6 Abende habe ich damit zugebracht, weil die Installation immer wieder nach etwa 3 Stunden auf Fehler lief und automatisch rückgängig gemacht wurde. Da stand ich nun mit meinem Können und meiner Weisheit und musste mir immer wieder einfallen lassen, woran es liegen könnte. Dann habe ich etwas geändert und habe es nochmals versucht. Vor 2 Tagen habe ich aufgegeben. Warum erzähle ich euch das? Vielleicht werdet ihr die Parallele zu unserem heutigen Predigttext nachher selbst bemerken. Letzte Woche hat Arnold Felkers hier bereits über die Jahreslosung 2020 gepredigt. Und das hat mich sehr berührt. Ich empfehle jedem, der dabei war, sich die Predigt noch einmal anzuhören. Und wer nicht dabei war, sich die Predigt unbedingt anzuhören, im Internet auf unserer Webseite. Da es ja Blödsinn wäre, wenn ich das Gesagte wiederholen würde, habe ich nun heute die Möglichkeit, andere eigene Schwerpunkte auf dem Bibeltext und die darin enthaltene Jahreslosung zu legen. Und das werde ich auch voll ausnutzen. So, und das fängt schon damit an, dass ich die Begebenheit vorher noch mit dazu nehme. Ich lese uns aus dem Markus-Evangelium in der Bibel, Kapitel 9, die Verse 2 bis 29, nach der Übersetzung Neues Leben. Hört mal gut zu, das ist ja nun ein bisschen mehr. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf den Gipfel eines Berges. Außer ihnen war niemand dort. Plötzlich veränderte sich vor ihren Augen das Aussehen von Jesus. Seine Kleider wurden strahlend weiß, weißer als es auf Erden möglich war. Dann erschienen Elia und Mose und fingen an, mit Jesus zu sprechen. Rabbi, wie wundervoll ist es hier, rief Petrus aus. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Aber er wusste nicht, was er redete, denn er und die beiden anderen Jünger fürchteten sich sehr. Da fiel der Schatten einer Wolke auf sie, und aus der Wolke sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Als sie sich umschauten, waren Mose und Elia verschwunden und nur Jesus war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinabstiegen, wies er sie an, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Sie behielten es für sich, sprachen aber untereinander noch oft darüber, was er wohl mit der Auferstehung von den Toten gemeint hatte. Schließlich fragten sie Jesus: Warum behaupten die Schriftgelehrten, dass Elia wiederkommen muss, bevor der Messias kommt? Jesus erwiderte: Das stimmt. Zuerst kommt Elia, um alles vorzubereiten. Aber warum heißt es in der Schrift, dass der Menschensohn viel Leid und Verachtung erdulden muss? Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie es in der Schrift prophezeit ist. Am Fuße des Berges fanden sie eine große Menge vor, die sich um die übrigen Jünger versammelt hatte, während einige Schriftgelehrte ein Streitgespräch mit ihnen führten. Die Menschen waren in großer Aufregung, als Jesus auf sie zukam. Dann liefen sie ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Worüber streitet ihr euch? Fragte er. Ein Mann aus der Menge ergriff das Wort und sagte: Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist, der ihn nicht reden lässt. Immer wenn dieser böse Geist ihn packt, wirft er ihn gewaltsam zu Boden. Er hat Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Dämon auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Jesus sagte zu ihnen: Ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Sie brachten ihm das Kind. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen in heftigen Krämpfen. Er fiel zu Boden und krümmte und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund. Wie lange geht das schon so? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Er antwortete: Seit er ganz klein ist. Der böse Geist wirft ihn oft ins Feuer oder ins Wasser, um ihn umzubringen. Hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst. Was soll das heißen, wenn ich kann? Fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Der Vater rief: Ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Als Jesus sah, dass die Menge der Zuschauer ständig größer wurde, bedrohte er den bösen Geist. Du tauber und stummer Geist, ich befehle dir, fahre aus diesem Kind aus und kehre nie wieder zurück. Da schrie der Geist auf, packte den Jungen noch einmal, warf ihn hin und her und verließ ihn. Der Junge lag reglos da, sodass die Menge dachte, er sei tot. Doch Jesus nahm die Hand des Jungen und half ihm aufzustehen. Und er stand auf. Als Jesus später mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn: Warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben? Jesus antwortete: Diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Soweit der Bibeltext. Ich möchte jetzt mal einen ganz besonderen Aspekt dieser Begebenheiten ausdeuten und schaut mal, ob ihr dem folgen könnt. Zunächst, der Berg ist höher als das Tal. Er steht über dem Geschehen unten. Und so, denke ich, können wir diesen Berg der Verklärung als Bild, als Gleichnis für den Himmel ansehen. Da wundert es nicht, dass Petrus am liebsten dort bleiben möchte und Hütten bauen will. Der Herr Jesus selbst wird später davon reden, dass er vorausgeht ins Haus seines Vaters, um dort einen Platz für seine Nachfolger vorzubereiten. Und das, weil es für diese Parallele so wichtig ist, lese ich uns aus dem Johannesevangelium vor, Johannes 14. Ihr kriegt heute viel Bibeltext, aber keine Angst, die Predigt wird nicht so lang wie sonst. Kapitel 14, die Verse 1 bis 14. Da sagt Jesus: Habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Nein, Herr, das wissen wir nicht, sagte Thomas. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte: Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus erwiderte: Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, stammen ja nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt, wirkt durch mich. Glaubt doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Oder glaubt wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet um was ihr wollt in meinem Namen und ich werde es tun. Erkennt ihr die Parallele zu unserem Predigttext? Zuerst geht es um das Vaterhaus und dann geht es um die großen Taten unten auf der Erde, die durch Glaube und Gebet möglich sind. Das ganze Geschehen um unsere Jahreslosung herum ist in gewisser Weise ein Bild oder eine Prophetie auf die Situation nach der Himmelfahrt des Herrn. Seine Gemeinde bleibt auf der Erde zurück und wir erleben, was dort dann passiert. Diese Begebenheit gibt uns eine Vorstellung davon, wie es auf der Erde sein wird, wenn Jesus nicht mehr bei seinen Nachfolgern ist. Streit untereinander, Streit mit Andersgläubigen und Unfähigkeit, die gleichen Taten wie Jesus zu vollbringen. Kommt das jemandem bekannt vor? Was anderes. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Man hat irgendein gesundheitliches Problem und irgendwelche Verwandte, Freunde oder Nachbarn sagen: Hast du es schon mal mit Homöopathie versucht? Ich musste in solchen Situationen immer sagen, nein, aber bei mir kann das gar nicht funktionieren, weil ich das ablehne und nicht an die Wirksamkeit glaube. Nun bin ich ja nicht grundsätzlich ein ungläubiger und zweifelnder Mensch. Beim Glauben an die ewige Errettung durch Jesus Christus sind mir bislang, Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes noch keine Zweifel gekommen. Daran zu glauben, fällt mir nicht schwer. Aber beim Eingreifen Gottes in meinen Alltag, gerade in gesundheitliche Dinge, kommen mir schon manchmal Zweifel. Will Gott das überhaupt? Oder muss man da halt durch? Soll ich vielleicht dadurch sogar etwas lernen? Oder ist das Problem oder die Krankheit für etwas anderes? Oder vielleicht für andere Leute nützlich? Also, mein Zweifel ist, kann bzw. will Jesus überhaupt gesund machen? Und damit geht es dem Vater in unserem Bibeltext ganz genauso. Er kommt zu Jesus und erbittet Heilung für seinen Sohn. Das ist doch schon ein ordentlicher Glaubensschritt, oder? Überhaupt mal mit einem so wichtigen Anliegen zu Jesus gehen. Aber dann hat er erlebt, dass Jesus nicht da ist und seine Nachfolger nicht helfen konnten. Eine bittere Enttäuschung. Dabei hatten die Jünger Jesu doch eigentlich durch ihren Herrn die Vollmacht erhalten, Krankheiten zu heilen und Dämonen auszutreiben. Damit waren sie auch durchaus schon in der Umgebung erfolgreich unterwegs, ohne dass Jesus selbst dabei war. Und das haben die Leute gesehen und es hat sich herumgesprochen. Nachzulesen übrigens in Markus 3, Vers 15 und Markus 6, Vers 13, also vor unserem Text. Die Freude ist also groß, als Jesus von oben wiederkommt. Der letzte Hoffnungsschimmer für diesen Vater, der Angst um seinen einzigen Sohn hat, das wissen wir aus dem Lukasevangelium. Aber nach der vorangegangenen Erfahrung mit der real existierenden Gemeinde auf Erden, sagt der Vater schon etwas kleingläubig zu Jesus: Tu etwas, wenn du kannst. Jesus sagt an anderer Stelle, dass bereits ein Glaube von der Größe eines Senfkorns ausreichen würde, um eigentlich unmögliche Dinge zu tun. Und das ist der kleinste in Israel verwendete Samen. Haben die Jünger also nicht mal einen so kleinen Glauben? Offensichtlich. Aber man kann noch mehr dazu sagen. Das Geheimnis dahinter ist nämlich, dass Jesus hier wie so oft zwei unterschiedliche Ebenen ganz gezielt ineinander webt. Das ist vergleichbar mit dem Abriss des Tempels und der Wiederaufrichtung nach 3 Tagen. Alle dachten an den realen Tempel in Jerusalem. Aber er redete von seinem Körper. So wohl auch hier beim Glauben. Es geht hier nämlich Jesus nicht um den errettenden Glauben. Der ist es nicht, der solche Taten vollbringen kann. Es ist der Glaube, der ganz nach Gottes Verfügung als Geistesgabe ausgeteilt wird. Davon lesen wir im 1. Korintherbrief 12, Vers 9. Da steht: Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. So Paulus im 1. Korintherbrief. Der Glaube in diesem Sinne ist eine von vielen verschiedenen Geistesgaben, die nicht jedem Christen geschenkt wird. Habt ihr das schon gewusst? Und natürlich ist es Jesus selbst, der alle Geistesgaben in sich vereint. Er kann daher den Jungen dieses zweifelnden Vaters heilen und tut es. Als Jesus vor nunmehr 2000 Jahren leibhaftig auf der Erde war, hat er buchstäblich jeden, der ihn um Heilung gebeten hat, auch geheilt. Zwar nicht immer sofort, aber irgendwann dann doch. Bei manchen hat er sich Zeit gelassen. Manche hat er auch darüber sterben lassen. Aber dann hat er sie doch noch wieder lebendig gemacht und geheilt. Das muss uns doch etwas zu sagen haben. Vielleicht wirst du nicht mehr auf dieser Erde geheilt. Wenn du Jesus vertraust, an ihn glaubst, dann kommst du zu ihm ins Paradies. Denk dabei an die Geschichte von dem mit ihm gekreuzigten Verbrecher. Und spätestens dort ist alles heil. Und in der Tat, selbst große Leute im Reich Gottes wurden nicht in ihren Erdentagen geheilt. Paulus hat Folgendes erlebt. 2. Korinther 12, Vers 7 bis 9. Er schreibt: Obwohl ich wunderbare Offenbarungen von Gott empfangen habe, doch damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben, ein Bote des Satans, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Noch etwas können wir lernen aus unserem Bibeltext heute. Jesus heilt nicht unmittelbar, sondern er stellt dem Vater des Jungen Fragen und will Hintergründe zu dem Anliegen und dem Problem wissen. Das zeigt uns, dass wir Jesus bzw. Gott, dem Vater, im Gebet Details zu unseren Gebetsanliegen erzählen sollten. Das machen wir ja auch in der Regel. Aber nun wissen wir genau, das ist es auch, was der Herr von uns möchte. Und ein weiteres: Gebet und Glauben hängen sehr eng zusammen. Ein Ausleger schrieb mal: Wo wenig Gebet ist, gibt es auch wenig Glauben. Wo viel Gebet ist, das auf Hingabe zu Gott und seinem Wort basiert, gibt es auch viel Glauben. Also, nutzt auch die vor uns liegende Allianz-Gebetswoche. Lasst euch einladen zu gemeinsamem Gebet. Auch wir haben hier am Dienstagabend Gebet. Nochmal zurück zum Anfang meiner Predigt. Die Jünger hatten sich zu viel eingebildet, auf ihre Begabung Dämonen austreiben zu können. Aber hier konnten sie es nicht. Wie groß die Freude, als der Schöpfer persönlich zurückkam vom Berg und die für alle Seiten peinliche Situation klärt. Ich hatte mir wohl auch zu viel von meiner eigenen Computerexpertise versprochen. Aber wenn es nicht reicht, muss der Hersteller selbst was tun. Nachdem ich aufgegeben hatte, das Notebook von Bernd so abzugraden, dass alle installierten Programme dabei erhalten bleiben, habe ich geschaut, was der Windows-Hersteller Microsoft als nächstes vorsieht. Ich habe dann die Installationsoption ohne Übernahme der Programme, aber immerhin mit Beibehaltung aller persönlichen Dateien ausgewählt. Und siehe da, nun war die Installation von Windows 10 erfolgreich. Ohne diese Möglichkeit des Herstellers hätte ich keinen Erfolg gehabt. Aber so konnte ich Bernd just gestern, sein Notebook fit für die Zukunft wiedergeben.